Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Kenne ich auch. Wird gerne mal ironisch gesungen beim FC St. Pauli, wenn der Gegner-Support leise ist.
Ja.
Uiuiuiui.
Ja.
Wollen wir anfangen?
Ja, wir können anfangen.
Gut, dann begrüße ich euch ganz herzlich, liebe Freunde des 16ers, zu Ausgabe Nummer 217.
221.
Ich habe heute nachgelesen und ich vertraue Spotify mehr als dir. Die haben für uns mitgezählt. Ich begrüße ganz herzlich zu Ausgabe Nummer 217. Was du machst, ist deine Sache.
Naja, ich bin ja dabei gewesen und ich mache immer ein plus eins. Und deswegen bin ich jetzt bei Nummer 221. Aber ist ja egal, Spotify ist natürlich auch wesentlich seriöser als ich, ist ja klar. Was weiß ich, die haben vier Sendungen halt nicht übertragen. Was soll ich dazu sagen? Weiter.
Ich freue mich ganz besonders, auch heute mit dem Vorbild von Kylian Mbappé und Leroy Sané diesen Podcast übertragen zu dürfen. Bitte begrüßen Sie Ewald Lienen.
Mit dem Vorbild von Kylian. Du bist schon wieder durcheinander. Komm, lass laufen.
Die Leute haben sich überschlagen vor Kommentaren.
Wovon redest du jetzt?
Das Netz ist explodiert.
Aha.
200 Millionen haben das Video gesehen von deinem Sololauf gegen Saint-Étienne.
Ach so.
Mit wehender Matte. Weißt du, was das Einzige ist, was wir den Leuten nicht erzählt haben?
Nein.
Dass Flo das mit vierfacher Geschwindigkeit abgespielt hat.
Aufpassen. Das ist ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ich weiß noch, wie damals der Regisseur zu mir gekommen ist und gesagt hat, nach der Übertragung, wir mussten die Geschwindigkeit reduzieren, sonst hätte...
Genau, das ist auf 50% war das.
Genau, die Aufnahmegeschwindigkeit, sonst wärst du nicht mehr sichtbar gewesen.
Jetzt stell dir mal vor, das hätte damals schon diese geile Geschwindigkeitsmessung gegeben, wie heute bei Mbappé zum Beispiel. 36,3. Ich meine, du hättest doch über 40 aufs Tablett gebracht, oder?
Ich möchte das nicht kommentieren. Also diese 34, 33, wenn mit 34, 35, 34, 33, 34 bist du ja immer schon der Schnellste in einem Spiel, ne?
Manchmal ja, das wundert mich auch manchmal.
Da hätte, bei uns hat gar keiner mitgespielt, der unter 34 war.
Genau. Genau. Ihr wart so schnell.
Ja, genau.
Oh Mann.
Aber ich freue mich. Also, ich meine, wenn die Leute das gesehen haben, das ist ja, ich meine, es gibt ja, wenn ich so unterwegs bin, es gibt ja viele Leute, die, ich soll ja mal irgendwas erzählen in Schulen und ich weiß was, ich nicht was alles. Und ich habe ja ein gewisses Alter erreicht und die wissen ja gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Verstehst du? Weil ich ja nicht mehr hier.
Die sind so ahnungslos wie Martin Kind in dem Falle dann, ne? Ja, gut. Sind Sie eigentlich? Haben Sie auch mal Fußball gespielt?
Mit dem Unterschied, dass der Vereinspräsident war. Und genauso alt wie ich, der hätte es schon mal wissen können, aber ist ja egal. Nein, aber das war, ich finde, dass der Flo das gut gemacht hat und das war ja nicht geplant, sondern wir haben ja nur darüber geredet, wie ist das eigentlich, wenn jemand auf den Torwart zuläuft und dann nach einem langen Sololauf und dann noch in aller Ruhe den Ball irgendwo reinknipsen soll. Ne? Und es war eine schöne Zeit.
Es war eine schöne Zeit und jetzt bricht eine ganz neue Zeit an. Obwohl ich ehrlich gesagt schon letzte Woche, da habe ich das schon ein paar Mal gehört und gestern nochmal ziemlich irritiert war.
Okay.
Deutscher Meister wird nur der SVB. Nur der SVB.
Da habe ich auch schon.
Der SVB. Wer ist denn bitte der SVB? Ich musste lange überlegen und habe es mir dann selbst erklärt, aber was soll das?
Ja, ich meine, die Frankfurter haben ja auch immer irgendwas gerufen. SGE, da musstest du auch.
Ja, SGE erst, ist aber klar.
Ja, aber das musste man auch erstmal genau.
Aber es ist mir noch nie über den Weg gelaufen, dass Bayer Leverkusen-Fans sich selbst als. SVB bezeichnen.
Ja, aber ich meine, ich habe dir ja schon mal erzählt, ich war Trainer in Hannover und die Leute haben dauernd HSV geschrieben.
Ja, das ist ja nun auch der HSV, du Dödel.
Ja, so ein Quatsch. Also ich meine, ich sitze im Stadion als Fan von Hannover 96 und schreie HSV, HSV. Unterstützen unsere, wir haben in Hamburg mal gewonnen, 2-0. Wir haben alle HSV gerufen. Ich dachte, boah, unterstützen. Bis ich dann mitkriegte, dass unsere Fans nicht den HSV unterstützen, sondern den HSV. Das war nicht so einfach.
Also, es ist die Abwandlung von TSV. Man hat das T einfach weggenommen in diesem Wir sind der SVB, nehme ich an. Ne?
TSV? TSV Bayer Leverkusen oder was?
Genau. Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen.
Ja.
Daraus wird nur der SVB.
Ja.
Egal, ich habe es irgendwie trotzdem nicht kapiert. Auf jeden Fall Glückwunsch auch von dieser Stelle, wie man so gerne sagt. Ne? Glückwunsch auch von dieser Stelle an Bayer 04 Leverkusen. Verdient.
Ja, also das ist ja eigentlich nichts Neues. Wir wissen es halt jetzt schon seit Wochen, dass das nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn ich seit letztes Wochenende, wenn ich 16 Punkte Vorsprung habe und kann von den letzten 6 Spielen irgendwie, was? 5 verlieren.
Ja, man hat ja trotzdem kurz nochmal gedacht, weil es ja gestern auch von morgens an schon vorbereitet wurde, ein nervöser Kalli im Doppelpass und dann kommt Werder, dann denkst du ja doch nochmal, na, zucken sie doch noch mal und am Ende walzen sie die 5-0 weg. Okay. Ja, und dann war es soweit.
Die wissen ja, die sind doch total abgeschirmt. Wusstest, das haben wir doch schon mal besprochen. Der Xavi Alonso, die haben gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Die wissen auch nicht, wie Bayern München spielt oder so.
Ach so. Sondern, anders so. Als die Bayern, die auch reinkommen in den Stadion, erstmal gucken, was machen die anderen. Die machen nur ihr eigenes Ding.
Nein, also lass mal den Quatsch. Gratulation auch von dieser Stelle aus. Ich habe es ja nicht zum ersten Mal, sage ich jetzt hier, dass mir der Fußball von dieser Mannschaft, von diesem unterstützt von dem Trainer und dem Trainerteam, dass das ja mit Abstand das Beste ist, was wir jetzt in den letzten Jahren zu sehen gekriegt haben. Und diese absolute Dominanz spricht ja auch für sich. Also, dass ich nach 29 Spieltagen noch keine Niederlage habe, das hat es ja im europäischen Fußball noch nicht so häufig gegeben. 74 Tore, 19 nur gegen sich bekommen, das ist ja nun etwas ganz Besonderes. Und vor allen Dingen die Art, wie sie Fußball spielen, das ist einfach ein Traum, das ist toll. Also insofern mehr als verdient. Und ich muss auch sagen, dass das alles, was ich da, alles, was ich von Xavi Alonso die ganze Saison gehört habe und was ich auch jetzt wieder gehört habe, wie er damit umgeht, wie er sich bedankt, wie er sich sogar bedankt bei Trainerkollegen, die vor langen Jahren gearbeitet haben, bei allen Mitarbeitern, bei den Fans und bei wem auch immer. Das zeigt seinen Charakter und das zeigt seine grundsätzliche Haltung. Und das trägt auch mit dazu bei. Ich habe mein Mikrofon jetzt ausgerichtet, damit, weil ich schon wieder denke, wahrscheinlich versteht man mich nicht richtig. Das trägt, glaube ich, auch mit dazu bei, dass man vielleicht ein gewisses Anrecht auch darauf erwirbt, erfolgreich zu sein.
Wo machen wir weiter, mein lieber Ewald? Wo machen wir da weiter? Sie haben jetzt schon 79 Punkte, wie du gerade eben gesagt hast. Die Arsenal war ja mal die Invincibles. Ich glaube, das war 2002 ohne Niederlage durch die Premier League Saison, was noch ein paar Spiele mehr sind. Natürlich für alle von oder für die meisten von euch da draußen. Wir fragen euch ja immer Tops und Flops vom Wochenende. Ganz, ganz viele haben natürlich gesagt Leverkusen. Einen fand ich besonders kreativ, obwohl das jetzt auch für viele naheliegen wird. Ich finde, bin aber noch nicht drauf gekommen. Nach den 3 Toren von gestern, dem Hattrick, kam dann von Greenwall 1899 noch der Hinweis, dass der Spieler der Saison doch Florian Wirtz sein müsste. Ich glaube, das könnte man so unterschreiben. Ne?
Brauchen wir das jetzt wieder, den Spieler der Saison?
War ja nur so, ist mir nur aufgefallen. Man braucht es bei Leverkusen vielleicht gar nicht unbedingt, da hast du recht. Weil eigentlich ist es die Mannschaft, der Kader, das Gesamtkunstwerk.
So sieht's aus. Ich meine, der Trainer, das Trainerteam, die Leute drumherum, Fernando Caro, Simon Rolfes. Ich meine, die Transferpolitik, die sie jetzt im letzten Sommer gemacht haben, diese Chance hätten ja andere vielleicht auch gehabt. Also ich sag mal, eine gute Mannschaft, eine ordentliche Mannschaft mit guten Außenstürmern, mit der Top-Verteidigung hinten, Tapsoba, Kosuno, Hinkapier war auch schon da, zu verstärken und ergänzen mit Granit Xhaka, der absolute Leader im Mittelfeld ist und eine unglaubliche Erfahrung und Ausstrahlung hat, mit Grimaldo auf der linken Seite als Pendant zu Frimpong, der sich in die spanische Nationalmannschaft gespielt hat und mit unglaublichen technischen Kabinettstückchen und fußballerischer Brillanz geglänzt hat, mit Jonas Hofmann, der vorne in der Hinrunde, solange wir nicht verletzt war, große Akzente gesetzt hat, mit Victor Boniface, den gar keiner groß kannte und der plötzlich da. Das ist ja wie eine Erscheinung, was der da veranstaltet hat. Das sind schon mal vier Leute, die Stammspieler geworden sind und permanent und diese Mannschaft von 0 auf 100 verstärken. Wenn du mal einen reinkriegst oder zwei, aber vier auf einmal, dann kommt noch der Teller dazu, der als Außenstürmer permanent etwas bewegen kann. Es kommt Stanisic dazu. Von Bayern München.
Der muss wieder zurück. Der muss zurück zum Vizemeister, vermutlich.
Ja, das macht ja auch keinen Sinn mehr. Dann müssen sie ja erstmal denjenigen, den sie an seiner Stadt für 20 Millionen gekauft hat, der einmal gespielt hat und das auf der falschen Position sich dann verletzt hat. Da muss man sich, ist egal, wir wollen nicht nachkarten. So, dann kommt noch Puerta dazu. Also die ganze Verpflichtungspolitik, die sie gemacht haben, wo sie die Mannschaft unglaublich verstärkt haben und dann einen Trainer und ein Trainerteam, das die ganze Mannschaft mitnimmt und auch in unterschiedlichsten Besetzungen funktionieren. Das ist ja
das ist ja zum Beispiel für einen von gestern auch symbolisch und im Grunde sprechend für die ganze Saison. Ne? Also ich meine, man könnte fast sagen, er hat Teile der Mannschaft für West Ham geschont, sozusagen, ja, weil er wieder irgendwie komplett umbaut und dann erst in der zweiten Hälfte irgendwie Grimaldo bringt und Palacios bringt, Frimpong bringt, Wirtz bringt, Schick bringt. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass sie verletzungsmäßig relativ, bis auf kleinere Ausnahmen, auch gut durch die Saison gekommen sind, ne?
Naja, und auch nicht vergessen, dass Boniface im Grunde genommen, wann war denn der weg? Schon zum Afrika Cup, glaube ich, und dann kam
der war auch mal verletzt.
Und das dann war ist einer lange, der wenigen,
ja. Das war dann, einer der wenigen, der auch mal verletzt war, ja.
Die sind ausgeschieden, glaube ich, wo er da gespielt hat und kommt.
Der kam jetzt zum April wieder, genau.
Und kommt dann lange wieder und dann hat Schick und Lotzer und wer auch immer, oder Wirtz, wenn er ganz alleine vorne gespielt hat, diese Lücke gefüllt. Kosuno, der die ganze Zeit gar nicht da war, der sogar den Afrika Cup, glaube ich, sogar gewonnen hat Senegal, ne?
Der ist Elfenbeinküste.
Ja, dann eben Elfenbeinküste. Elfenbeinküste zusammen mit Allaire. Allaire hat auch gewonnen. War das?
Mhm.
Ist genau. Er nicht auch? So, ne? Also das ist, der war auch die ganze Zeit nicht da. Und das war dann immer die Frage, naja, wie schaffen sie das jetzt mit dem Afrika Cup und was ist hier, was ist da? Tapsoba, war der nicht auch weg?
Hm.
Burkina Faso. Also, ich meine, das muss man auch mal sehen, dass dort einige Leute beim Afrika-Cup waren, teilweise ausgeschieden sind, teilweise verletzt wiedergekommen sind. Und dann hat sich das eben ausgezahlt, dass man Stanisic hatte, dass man Hinkapié hatte, der auf diesen Positionen spielen konnte, die auf diesen Positionen spielen konnte. Also das war schon etwas ganz Besonderes und aber das wirklich Besondere ist halt einfach diese Art Fußball zu spielen, die mehrere
Mannschaften und dass sie nicht eingebrochen sind, ne?
Ja, und ich habe jetzt auch noch mal gehört, mal nicht vergessen. Wir haben ja die ganze Zeit immer gedacht, Mensch, hoffentlich halten die das da oben. Es war ja ganz lange so, dass Bayern immer noch bei ihnen auf den Fersen waren. So, jetzt weiß ich nicht, welcher Spieltag es war, aber es gab ein Spiel in Leverkusen, keine Ahnung, 21. Spieltag kann das sein, wo Bayer Leverkusen gegen Bayern München spielt.
Ja.
zwei Punkte Vorsprung haben und mit einer Niederlage ist Bayern einen Punkt vor. Und die haben sie, die in einer Klasse-Manier, in einer Preisklasse besiegt, 3:0. Das Ergebnis noch nicht mal richtig wieder. Und alle haben gesagt, jetzt im Nachhinein, dass hat sowohl der, wer hat es denn jetzt gesagt, Jonas Hofmann hat gesagt.
Xabi Alonso hat es auch gesagt.
Dass das so ein, genau, dass das so ein Knackpunkt war, dass du anstatt, dass Bayern München sie einholt und sogar überholt, haben sie plötzlich statt 2 5 Punkte Vorsprung. Eine Woche später sogar 8 Punkte. So, und von dem Moment an lief es dann. Ne? Und das war dann auch für die Bayern, wahrscheinlich für beide. Für Leverkusen war es der Booster nach vorne und für Bayern 2 Wochen später bist du plötzlich, du kannst sie überholen, plötzlich bist du 8 Punkte hinten dran. So, und das war natürlich schon der Knaller. Und dann hat es eben diese ganzen Spiele gegeben. Und das nicht nur in der Bundesliga, auch in der Euroleague, wo sie bis zur Nachspielzeit irgendwie zurückliegen oder unentschieden spielen und dann sich trotzdem durchsetzen, weil sie ihrem Fußball treu bleiben, weil sie immer und immer nicht irgendwie nur mit langen, hohen Bällen operieren, sondern einfach weiter Fußball gespielt haben. Das war unglaublich. Und da habe ich mich wirklich drüber gefreut, dass so etwas dann auch mal belohnt wurde.
So, jetzt die spannende Frage. Xabi Alonso hat sich committed, der bleibt.
Aha.
Schreib's auf, ne?
Ich schreib's auf.
Ja. Alonso bleibt. Noch eine Saison mindestens. Werden die Spieler und deren Berater auch die Nerven behalten?
Wirtz bleibt auch noch ein Jahr, oder?
Das weiß ich nicht.
Doch, wurde gesagt. Wirtz hat sich.
Wann wurde das gesagt?
Ja, gestern.
Ja, gestern, gut.
Beim Spiel, nein, das ist schon länger. Das ist schon länger, aber gestern wurde das nochmal, hat der Reporter das nochmal gesagt. Weißt du, ich schaue nicht so sehr. Ich bin jetzt nicht der Statistiker, der dauernd guckt, wer bleibt denn?
Gut, jetzt geht's ja erst los, ne? Also die Bayern-Offensive, die wird ja jetzt so langsam anrollen. Und wir wissen ja, wie es in der Vergangenheit dann immer gelaufen ist. Mhm. Aber vielleicht haben sie jetzt auch gar nicht mehr die Mittel, weil es gar nicht mehr so einfach ist, wie früher mal eben in Leverkusen anzurufen und zu sagen, hier den Lucio nehmen wir und den Ballack nehmen wir und den nehmen wir. Sieh zu, dass sie hier rüberkommen. Vielleicht legen die jetzt einfach auf. Spieler sagen, wir wollen mit dem Trainer, mit dem Verein das nochmal wiederholen und wollen den Bayern auch in der nächsten Saison Paroli bieten. Keine Ahnung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Bayern München jetzt nach dieser Saison, nach dem, was Bayer Leverkusen jetzt geleistet hat, wenn die jetzt eine Großoffensive starten würden auf bestimmte Spieler von Bayer Leverkusen, ne, also das fände ich so armselig.
Aber das war doch immer so.
Naja,
wenn
gut,
es aber jetzt die Möglichkeit gäbe, Grimaldo, Frimpong und Wirtz zu verpflichten. Meinst du nicht, dass Bayern das vielleicht machen würde?
Was nützt das denn, wenn du keinen vernünftigen Trainer hast?
Sag mal.
Ja, du musst ja erstmal einen.
Nagelsmann kommt doch
im Moment
zurück,
haben sie
doch
alles klar. Im Moment haben sie doch keinen. Also sei mir nicht böse. Das ist ja eine andere Situation. Bayern München hat das über Jahrzehnte gemacht. Selbst bei uns, als ich noch aktiv war. Sie haben immer irgendwo einen besten Spieler weggeholt. Aber es hat ja auch noch nie eigentlich die Situation gegeben, dass eine Mannschaft mit im Moment 16 Punkten Vorsprung vor Bayern München deutscher Meister wird. Und vielleicht bleiben die 16 oder es werden noch mehr. Und anschließend fällt mir da nichts Besseres ein, als da müssen wir jetzt mal ein paar Leute wegholen. Also das fände ich armselig. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Spieler in so einer Situation jetzt, dass irgendein Spieler das machen würde, weil ich glaube, dass die Spieler auch spüren, wie sie sich selbst weiterentwickeln können und in der Champions League erstmal spielen mit Bayer Leverkusen, aber auch mit diesem Trainer und mit diesen anderen Spielern, die wir haben. Man kann ja jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass bei Bayern Klar, wenn alle fit sind, dann haben die dort auch eine Top-Mannschaft. Aber wo sollen die denn spielen? Frimpong und Grimaldo? Hinten rechts und hinten links, also die Position gibt es im Moment noch nicht bei Bayern. Es sei denn, Julian kehrt zurück und meint, er müsste wieder mit der Dreierkette spielen. Dann was machen wir dann mit Sané, Coman und Gnabry? Sollen die dann die ganze Linie rauf und runter laufen? Haben wir alles schon mal gehabt. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht auf so eine Idee kommen. Also
vor allen Dingen ist die Saison ja noch gar nicht vorbei. West Ham 2-0 Hinspiel geschlagen, kommt jetzt am Donnerstag das Rückspiel. Deswegen gab es gestern, glaube ich, auch nur 24 Kölsch für den einen oder anderen. Musste mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und dann gibt es ja noch ein DFB-Pokalfinale. Also es ist ja nicht, das ist ja wirklich keine Utopie, dass die das Triple holen und vielleicht gar kein Spiel verlieren diese Saison. Drei Wettbewerben.
War super. Sollen wir nochmal. Jetzt fängst du genauso wieder an. Mach doch ein Interview mit dem Xabi Alonso. Herr Alonso, es sind noch 5 Spiele. Jetzt stell sich doch mal vor, sie gewinnen jedes einzelne Spiel und dann auch noch das DFB-Pokalfinale und dann in West Ham und die beiden Halbfinalspiele und noch das Finale von der Euro.
Hör mal, Michael. Ich hab hier nichts gelernt in der ganzen
das
Zeit.
Ist ohne
ich
Worte.
Hab nichts gelernt.
Nach 280 Folgen sagst du zu mir, boah, die können doch alles gewinnen.
Also bitte streichen.
Ja, wir schneiden das raus. Also ich sag mal so.
An die angeschlossenen Funkhäuser. Bitte schneiden.
Genau, wir sind uns doch einig. Unabhängig von dem ganzen Konstrukt, da können wir gleich nochmal drüber reden, es gibt ja auch kritische Töne grundsätzlicher Art. Aber das
was
hat jetzt
Bayer Leverkusen betrifft.
Was das Konstrukt...
mein Gott, das geht ja nun auch seit 19... Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da kann man sogar eine Art von Historie ist ja auf jeden Fall da.
Ja.
Ne? Und wenn du alleine siehst, was die da für Leute jetzt bewegen, das muss man ja schon fairerweise auch mal sagen. Das ist ja jetzt was anderes als zum Beispiel in Wolfsburg oder Hoffenheim und ja, vermutlich auch Leipzig, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ja. Aber da hat sich schon was entwickelt in Leverkusen.
Absolut. Das war eigentlich auch gar nicht mein Punkt. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir uns auch einig darüber sind, dass das ein Segen für unseren Fußball ist. Als Beispiel für andere Mannschaften, als mehr als willkommene Abwechslung auf dem ersten Platz als Meistertitel, aber eben auch als Vorbild für viele andere Mannschaften, die sehen, man kann auch ohne Dribbeln, Wegpölen und was weiß ich was für Nerven verlieren oder sich dauernd hinschmeißen, wenn ich attackiert werde. Man kann von hinten heraus Fußball spielen, man kann ganz einfach von hinten nach vorne spielen und dann da vorne mal ins Risiko gehen. Das ist einfach für mich ein Vorbild und etwas, was ich glaube, was auch dazu geführt hat, dass unsere Nationalmannschaft jetzt irgendwie anders spielt. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann mit seinem Team das eben irgendwo gesehen haben, jetzt langsam auch, wie Leverkusen spielt, wie Stuttgart spielt und dass man auf bestimmte Spieler setzen muss, dass eine Hierarchie da sein muss, dass sich vielleicht so ein 4-2-3-1 irgendwie besser macht für die Spieler, die man hat. Und die Art und Weise, wie diese Mannschaften spielen und vor allem Bayer Leverkusen, das sehe ich jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und deswegen haben wir dort auch jetzt zweimal oder was weiß ich wie oft, da sind wir schon Europameister, erfolgreich gespielt. Erfolgreich will ich gar nicht sagen. Schön und toll und gut gespielt. Und dann war es auch erfolgreich so. Also das ist für mich, darüber sind wir uns ja nun einig, dass das so ist und dass das auch bleibt. Unabhängig davon, ob sie jetzt auch noch den DFB-Pokal gewinnen.
Also Xabi Alonso ist mit deinen Worten verantwortlich für den Aufschwung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das heißt, wenn die jetzt Europameister werden sollten, ist das im Grunde der Erfolg von Xabi Alonso.
Also Bitte streichen. Wenn wir jetzt Europameister werden sollten, leck mich doch am Arsch. Was habe ich denn eben gesagt, Michael?
Mein Gott, ich muss dich provozieren. Was das hast du verdient, ach, was du dir schon wieder geleistet hast heute. Ich will die Leute damit nicht mehr langweilen, aber naja.
Was habe ich denn eben gesagt? Dass wir Europameister werden oder dass wir irgendwie anfangen, ein bisschen besser Fußball zu spielen mit einer guten Auswahl von Spielern auf Positionen, wo sie auch hingehören. Also
das Grundding ist aber trotzdem bei allem Respekt und bei dem Verständnis, du musst trotzdem auch die Leute haben, die das können. Ne? Also das ist klar. Kann jetzt auch nicht jeder so spielen. Sollte auch nicht jeder versuchen vielleicht. Der ein oder andere versucht es ja mal und merkt dann doch irgendwann, naja, haben wir vielleicht auch nicht die Leute für.
Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob man dafür wirklich die Leute braucht. Was man braucht ist, egal wie, ob man jetzt vernünftig hinten rausspielt oder nicht, man braucht natürlich im Offensivbereich kreative Leute. Schnelle Leute, torgefährliche Leute, dribbelstarke Leute, sowas.
Naja, erstmal musst du von hinten raus das vernünftig auf die Reihe kriegen, sonst ist der Ball recht schnell woanders, nicht in deiner Kiste.
Ja, natürlich, aber ich meine, wenn ich die Mannschaften sehe, die das jetzt machen, die ich ja jetzt zum 17. Mal schon aufgezählt habe, und ich sehe immer mehr Mannschaften, die das so machen. Immer mehr Mannschaften, die von hinten heraus spielen, weil die das natürlich sehen. Das ist nicht so schwer. Ich muss halt nur die Nerven nicht verlieren. Das heißt ja noch lange nicht, dass jeder Angriff zu einem mit einem sensationellen Steilpass oder mit einem Durchbruch endet. Aber es ist ja keine Neuigkeit, dass das Selbstvertrauen einer Mannschaft in dem Maße wächst, wenn sie den Ball behalten und wenn sie unter Druck gesetzt werden, sofort den Ball nach vorne pölen und die Mittelfeldspieler eine Halsentzündung kriegen, weil die Dinger dauernd über ihnen drüber wegfliegen. So, und ich glaube nicht, dass du dafür, diese Diskussion habe ich immer wieder, wenn ich mir Live-Spiele anschaue, dass Leute sagen, auch Ex-Spieler, Kollegen von mir, die sagen, ja, aber da muss man die Leute für haben. Nein, ich muss einen Trainer haben, der das von meinen Spielern verlangt. Ich habe das öfter schon aufgezählt, welche Spieler das teilweise machen. Hat Stuttgart jetzt irgendwie plötzlich die besten Spieler der Premier League verpflichtet, dass sie da mit Karasor, Stiller, Anton und was weiß ich, die haben jahrelang vorher auch gespielt. Und mit dem Sebastian Hoeneß spielen die jetzt genau diesen Fußball von hinten heraus, einfach den nächsten Mann mitnehmen, Doppelpass, nicht einfach wegpölen, sondern aufbauen, dadurch Kraft sparen und den Gegner dazu zwingen, hinterher zu rennen. Also ich wiederhole mich jetzt nicht, ja, wie dem auch sei, also aber vom Grundsatz her hast du recht, man braucht natürlich auch Leute, die lernfähig sind, wenn sie es bisher nicht gemacht haben, die auch die Ruhe bewahren. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man lernfähig ist und dass man eben auch, wenn man unter Druck ist, Lösungen findet. Das hat natürlich auch was mit Training zu tun. Sowas muss ich im Training immer und immer wieder mehr erarbeiten. Und dann, das habe ich ja oft genug schon gesagt, die Wahrheit ist nicht nur am Wochenende, sondern die hast du unter der Woche. Als Trainer siehst du das, ob es funktioniert, ob die Leute sich weiterentwickeln, und dann muss ich von ihnen etwas verlangen. Die Realität, du kannst nicht die ganze Woche lang Blödsinn trainieren und
ja, bei Leverkusen, um da einmal kurz einzuhaken, kann ja gar nicht so viel trainiert haben die Saison eigentlich, ne?
Naja, gut.
Bei den ganzen Spielen? Oder ja. haben die im Spiel geübt dann?
Naja gut, irgendwann mal werden sie schon mal eingeübt haben. Ne? Ab und zu, du hast ja jetzt nicht nur englische Wochen. Und diejenigen, die hinten dran sind oder die mal nicht spielen, die müssen ja auch trainieren. Also du hast schon genügend Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu trainieren. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du jeden Tag 17.000 Mal das Gleiche machen musst. Aber geh mal davon aus, dass erfolgreiche Mannschaften viele Dinge eben trotz der spielerischen Belastung, der Spielbelastungen in Trainingseinheiten einüben, damit gewisse Mechanismen, Automatismen entstehen. Aber das ist auch eine vorliegende Sache im Kopf. Du musst ja lernen, Situationen einzuschätzen. Das sind Dinge, die ganz, ganz schnell passieren. Von uns oben sieht das natürlich sensationell aus. Du siehst da drauf und siehst, ach, da ist ihre Lücke, guck mal da, wie super die das sehen. Das sehen die ja unten gar nicht. Sondern das sind Erfahrungswerte, die sie sich in den Spielen und in Trainingseinheiten und später natürlich in der Vielzahl der Spiele aneignen, dass sie einfach gelernt haben, ich sehe den nächsten Mann, zeig mich wieder, spiel das Ding da hinten rüber. Diese Art von Fußball, was von oben aussieht wie Schach, weil wir eben in die Räume reingucken können, das ist ganz hohe Kunst. Und das kriegst du nur hin, wenn du es immer und immer wieder auch in Spielen gemacht hast und belohnt wurdest. Versuch und Irrtum, dass du lernst, naja, was muss ich machen, wie kann ich es machen, damit der Ball bleibt, damit ich die andere Seite wieder mitnehme, da wo die Räume sind. Also das macht einfach Freude, das zu sehen. Es ist aber nicht so einfach, wie es von oben aussieht. Und dann jeder sagt, da muss der Ball doch nur da vorne hin. Ja, klar.
Gut, dann gucken wir mal, ob Leverkusen so zusammenbleibt, Trainer bleibt, der ein oder andere Spieler wird umworben werden. Aber ich glaube, so auch für die Bundesliga könnte man sich eigentlich wünschen, dass die einfach so weitermachen. Ne? Da fragt man sich ja fast, wie wollen die jetzt überhaupt noch jemanden dazu holen? Die könnten eigentlich die Transfersperre von Köln übernehmen. Die brauchen ja keinen neuen eigentlich. Ne?
Also ich bin heute mal an anderer Stelle mit einem Zitat von Robert Andrich konfrontiert worden. Alle reden immer von Bayern München. Jetzt beginnt die Leverkusen-Zeit.
Ah. Also 11-mal jetzt Leverkusen-Meister.
Ja, sowas Ähnliches. Und dann, also, naja, das hat er nicht gemeint, sondern einfach also eine Ansage, wie das heutzutage so interpretiert wird. Das sagt man dann schon mal in der Euphorie, jetzt wir sind auch da und wir wollen auch bleiben. Das ist auch richtig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Robert Andrich widersprechen, weil so langweilig wie die, sagen wir mal, nicht langweilig, aber so wie diese Bayern-Zeit uns eben nicht gefallen hat, würde mir auch in der Leverkusen-Zeit nicht gefallen. Sondern im Grunde genommen geht es einfach darum, den Fußball generell wertzuschätzen und nicht nur die Vereine, die ganz oben stehen. Wie ich schon gesagt habe, es kann nur einer deutscher Meister werden. Wenn Leverkusen jetzt alle drei Titel abräumen würde, wie schade wäre das denn für zwei andere Vereine, die vielleicht noch Pokalsieger werden könnten oder die Euroleague gewinnen.
Du denkst doch wieder nur an deinen Kumpel Funke, hör doch auf.
Zum Beispiel, wobei ich denen wünschen würde, dass sie in der Liga bleiben und nicht irgendwie am Pokal. Das wird schwer genug. Das ist schon eine ziemlich heiße Geschichte da unten. Nein, also es geht einfach darum, dass wir sind immer so sehr, auch im Fußball, darauf fixiert, wer ist denn jetzt ganz oben, wer ist jetzt ganz vorne. Und Bayern München, wir reden immer über Bayern München, Bayern München, Bayern München, wer wird Trainer?
Wir überhaupt nicht.
Nein, wir nicht, aber wenn du jetzt in die Fußballwelt hineinschaust, in die Zeitungen, in die Sendungen, immer ist Bayern München das große Thema. Und ich möchte nicht, dass jetzt Bayer Leverkusen das Thema wird, sondern...
Ich glaube, die Gefahr besteht ehrlich gesagt nicht.
Nein, eben, deswegen sage ich das ja. Und vor allen Dingen birgt das auch eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber den Millionen Fußballfans, die wir hier haben, die alle ihre eigenen Vereine unterstützen. Das ist so eine Kultur, die gibt es hier in einigen Ländern, hier bei uns im Westen, in England kann ich es nicht ganz so beurteilen, aber es wird so ähnlich sein. Ich war gestern auf der Alm.
Schon wieder?
Ja, gut, ich meine, ich werde eingeladen und die Leute brauchen ja auch Unterstützung, dass sie auch die Klasse halten. Gegen ja. Rot-Weiß Essen, wenn du dir das anguckst, 25.000 Zuschauer, schau dir die Fans von Rot-Weiß Essen an. Ich sag mal grenzwertig, grenzwertige Truppe, das manchmal muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen.
Aber manchmal auch den Rubikon überstritten.
Was denn?
Manchmal den Rubikon auch überschritten.
Ja, gestern ganz eindeutig, aber wenn du den Support siehst, wenn du siehst, wie die da mit 2.500 oder was weiß ich, wie viele Leuten stehen, wie eine Frau und wie ein Mann.
Das sagt dem bitte nicht, dass sie da wie eine Frau stehen. Mach das woanders, aber nicht vor den RWE-Fans, bitte.
Ja, gut, also
ihr steht wie eine Frau hinter eurer Mannschaft.
Ja, ja. Dieser Support, wir haben ja diese Diskussion, wie viele Traditionsvereine wir haben, die in der zweiten Liga mittlerweile gelandet sind und viele auch in der dritten Liga. Und dort, selbst dort in Abstiegsgefahr sind, neben MSV Duisburg. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe. All diese Vereine, die früher und die auch heute noch ganz, ganz viele Fans hinter sich vereinen. Warum auch immer sie es nicht schaffen. Wir haben Schalke 04, Hertha BSC, Hamburger Sportverein, 1. FC Kaiserslautern, sag mir jetzt noch irgendeinen, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, keine Ahnung, wie viele, das sind alles Vereine, die früher 1. Bundesliga gespielt haben. Und Kaiserslautern habe ich schon mit aufgezählt, ich weiß es nicht. Stadien mit 30, 40, 50.000 Leuten.
Naja, wenn noch gewisse Konstellationen passieren bei Auf- und Abstieg, wird es in der nächsten Saison so sein, dass wir in der zweiten Liga im Schnitt mehr Zuschauer haben als in der ersten Liga.
So.
Ja, mal als Beispiel, könnte auch bei der Rechtevergabe jetzt irgendwann ein Thema werden. Vielleicht ist die zweite Liga bald teurer als die Bundesliga. Zumindest die Einzelspiele am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der Bundesliga. Vieles nicht mehr ganz so schmackhaft.
Naja, gut, also ich sag mal, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir uns mal generell mit beschäftigen, warum das so ist. Wir haben ja schon mal das ein oder andere Mal geunkt, warum, wieso, weshalb, dass diese sogenannten Traditionsvereine dann eben auch viel Fluktuation haben und mehr Druck als woanders ist. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was man jetzt in Sachen Bayer Leverkusen sagen kann. Da gibt's, ich habe so einen Artikel heute gelesen bei NTV, wo jemand schreibt, naja, also diese Vereine, die mit Ausnahmegenehmigungen Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, RB Leipzig, teilweise auch Hoffenheim, dass von diesen Vereinen noch nie einer abgestiegen ist, dass sie auch große Erfolge gefeiert haben, während die anderen, wenn die einen Fehler machen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass der jeweilige Konzern jeweils den finanziellen Verlust ausgeglichen hat. Das kann ich nicht beurteilen, ob das dann wirklich so war. Wenn es so ist, dann ist das natürlich schon eine Wettbewerbsverzerrung. Das muss man schon sagen. Oder es ist eben ein ganz normaler, wenn ich diesen, keine Ahnung, ob man das auf eine vertragliche Ebene runterbrechen kann und sagen kann, das und das ist das Geld, was ich habe. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese finanziellen Möglichkeiten, die Bayer Leverkusen hatte, eigentlich schon viel, 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 viel früher dazu entführen müssen, dass sie mal deutscher Meister werden. So.
Fünfmal Vizemeister. Also ich meine, der Titel kommt ja nicht von ungefähr. Ne?
So.
Also und das meine ich damit. Zweimal war es ja nur auf dem, nicht mal auf dem Silbertablett, da war es ja schon auf dem güldenen. So.
So ist das. So. Und dann kann man sich natürlich fragen, ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen. Dann kann man sich natürlich fragen, warum hat es nicht geklappt? Da kann man viel ruminterpretieren. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Karma zu tun, ob da immer alles so koscher gewesen ist, beim Konzern, beim Verein selber, wie auch immer. Aber man am Ende des Tages spielt das sicherlich eine Rolle, vor allen Dingen für die sogenannten Traditionsvereine, die diese Möglichkeiten vielleicht nicht haben, irgendwelche Verluste auszugleichen. Aber nach wie vor ist es so, wenn du nicht so einen Trainer hast, wenn du nicht diese Spieler da hast, die du dir entsprechend aussuchst, die auch zusammenpassen, und wenn ich nicht mit einer bestimmten Philosophie auf den Platz laufe, dann nützt das ganze Geld nichts. So einfach ist das.
Gut, lass mal noch ein, zwei andere Themen abarbeiten. Ich denke, wir haben Leverkusen fürs Erste genug gewürdigt. Was dann noch kommt in den nächsten Wochen, gucken wir uns einfach an. Stellen dazu erstmal keine Fragen mehr, vor allem dir nicht, richtig?
Sehr gut. Was ich noch sagen wollte, ist, dass die Fans von Rot-Weiß Essen, dass ich ihnen eine nicht nur eine gelb-rote Karte zeigen, sondern eine rote Karte zeigen muss. Weil bei allem, das war unglaublich beeindruckend, wie sie dort ihre Mannschaft unterstützt haben. Das war wie eine Explosion in dem Stadion. Aber die Wortwahl, die Art und Weise, gegnerische Fans zu diskreditieren.
Aber Eva, du musst dazu natürlich schon erklären, warum du das so genau wahrgenommen hast. Ich denke, das sind sehr vielen gegnerischen Kurven sich doch auch verbal in Jurien jede Woche.
Das kann durchaus sein.
Lassen,
ne? Warum habe ich das jetzt so besonders wahrgenommen? Weil ich direkt daneben.
Weil du hast ja direkt daneben gesessen, oder nicht in deiner Loge oder wo auch immer du warst.
Ja, Genau so ist das. Ich war neben den MSV Duisburg-Fans vor ein paar Wochen, jetzt war ich neben den Rot-Weiß-Essen-Fans. Dann haben die... Naja, ich möchte diese Dinger gar nicht wiedergeben. Es ist nicht nötig. Das ist nicht nötig, so einen Blödsinn zu machen. Und ich weiß noch nicht, ob alle Fankurven das machen. Davor habe ich keinen Respekt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich respektiere absolut diese bedingungslose Unterstützung der eigenen Mannschaft. Und das in der dritten Liga, das ist einfach toll. Das ist sensationell. Aber das steht ihnen nicht zu, andere derartig zu verunglimpfen, zu diskreditieren, zu beleidigen. Tut mir leid. Also da habe ich keinen Respekt vor. Egal, ob das jetzt Rot-Weiß Essen ist oder wer auch immer das ist.
Ja. Apropos keinen Respekt vor. Ein Aufreger in Sachen Leverkusen gegen Werder Bremen. Da geht es gar nicht ums Spiel, geht es auch nicht um die sportliche Situation von Werder. Es geht um Naby Keita.
Oh.
Flop des Wochenendes für viele. Und das glaube ich ziemlich zu Recht. Stellvertretend nennt Peter Schäffler 2509 die Aktion von Keita geht gar nicht. Worüber reden wir? Keita hat vor der Fahrt nach Leverkusen erfahren, dass er nicht spielen wird und hat daraufhin entschieden, na gut, dann fahr ich mal nach Hause.
Ja,
ich tippe für immer, zumindest was das Werder Spiel.
Ja, also ich glaube nicht, dass du so jemanden, das ist ja kein Kavaliersdelikt, sondern das ist Arbeitsverweigerung, das ist ein Grund für eine fristlose Kündigung aus meiner Sicht und das würde ich auch durchziehen, weil mit so einem Spieler kann ich nichts anfangen. Das tut mir leid, das haben die Fans nicht verdient, in keiner Mannschaft, in keinem Verein. Wenn ich solche Spieler hatte, ich habe immer versucht, noch irgendwie weiterzumachen. Beim FC
Hast du sowas mal gehabt in der Art und Weise, was ähnliches?
In der Form jetzt nicht, aber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was hatten wir mal.
War nicht mal was mit Clint Mathis in Hannover?
Ja, der war auch ein bisschen konfliktiv. Und dann hatte ich, jetzt hätte ich fast gerade gesagt, Nelson Piquet. Nein, wie heißt er nochmal? Der kleine Amerikaner, den ich bei St. Pauli hatte, der mich kurz zum Nervenzusammenbruch, nicht zum Nervenzusammenbruch getrieben hat. Fafa Picot war der Ansicht, dass ein Co-Trainer ihm nichts zu sagen hat und dass er auch keine Ausdauerläufe machen muss, selbst wenn er jetzt wochenlang verletzt war. Auch die Uhr, die wir ihm im Urlaub mitgegeben haben, die teure Herzfrequenzuhr, die er da mitgenommen hat, die er wahrscheinlich seinem Hund im Central Park umgeschnallt hat, damit mal irgendwelche Aufzeichnungen zustande kommen. Also so ein Verhalten, was Naby Keita gezeigt hat, das ist, naja, ich sag mal, das ist ja kein Spieler, der jetzt 18, 19 Jahre alt ist und aus der Emotion heraus irgendwas macht. Natürlich kann man nicht beurteilen, wie die gesamte Situation ist. Der wird, glaube ich, ist er von Liverpool gekommen, hat wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen gehabt. Ich gehe jetzt nach Werder Bremen, bin ein absoluter Stammspieler und mache hier, keine Ahnung, vom Reservisten irgendwo, werde ich hier wieder gut durchstarten. Aber ich glaube, dass er viel verletzt war. Ich kann jetzt nur nicht beurteilen, ob er jetzt auch oft nicht berücksichtigt wurde. Und oft sind das eben so Dinge, die dann halt nicht mehr zusammenpassen. Und dann, ich habe das auch selber erlebt, wenn ich nicht genügend gesprochen habe mit bestimmten Spielern, die sich nicht gesehen gefühlt haben oder die nicht die Performance liefern konnten, die sich jetzt gewünscht haben. Und wenn man dann nicht redet miteinander, dann kann das schon mal explodieren. Und das kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt bei Werder so der Fall war. Man kann jetzt auf ihn draufschlagen. Das Verhalten geht trotzdem nicht, ist völlig klar. Egal was, ich erwarte ja auch, dass ich mein Gehalt kriege. Das ist einfach Arbeitsverweigerung und es tut mir leid.
Es gab ja mal einen ähnlichen Fall beim HSV, wenn ich mich recht erinnere, 2019 mit Holtby, der dann nicht zum Auswärtsspiel nach Berlin zu Union, damals noch zweite Liga, mitfahren wollte. Und der hat dann kein Spiel mehr für den HSV gemacht. Also ich denke mal, dass das bei Keita im Grunde ähnlich laufen wird, auch wenn sich Holtby damals, glaube ich, noch am selben Tag entschuldigt hat, dass Keita ja so Andeutungen gemacht hat, aber das hörte sich dann eher so an wie nach dem Motto, naja, ich kann mich ja nur im Training anbieten und alles geben und ich gebe alles für den Club und bla bla bla, aber das ist nicht zu entschuldigen, denke ich. Okay, was machen wir denn eigentlich mit Wolfsburg und Hasenhüttl? Über die haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Die sind ja auch wieder mittendrin im Abstiegskampf auf einmal, ne?
Ich weiß nicht, ob die das so sehen würden.
Ach so, das könnte natürlich das Problem sein.
Nein, du verstehst mich nicht. Du sprichst nach wie vor, wie viele deiner Kollegen, die meisten schon nicht mehr vom Abstiegskampf. Ich glaube, die sind...
Ach so, du meinst jetzt die Nummer wieder. Man spielt für den Klassenerhalt.
Nee, nee, Ja, für oder um.
Man spielt für den Klassenerhalt. Ja,
stimmt, um oder für.
Grammatikal ist schon okay, glaube ich.
Ja, also es ist Wahnsinn. Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, Köln, das tut mir weh, das zu sehen. Das muss ich ganz einfach sagen. Köln, jetzt unabhängig von dieser Transfergeschichte, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber es ist natürlich, 5 Spiele sind es noch hin. Sie spielen noch gegen unmittelbare Konkurrenten. Ich glaube, sie spielen gegen Mainz 05. Sie spielen gegen Union Berlin. Ich weiß nicht, ob noch ein dritter unmittelbarer Konkurrent dabei war. Da kann man natürlich schon so einiges machen. Aber ich meine, trotz alledem, es sind jetzt schon 4 Punkte auf dem 1. 4 Punkte auf den Relegationsplatz, 5 auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und wenn von denen da Bochum, Wolfsburg, Union, vielleicht sogar Bremen, Gladbach, wenn von diesen ersten 3 mal einer gewinnt, auch Mainz, dann ist es...
Im Grunde ist es aussichtslos, wenn man ganz ehrlich
dann hast du,
also das kommt schon wieder einem Kölner Wunder gleich und das würde schon bei Platz 16 so sein.
Genau, um überhaupt auf Platz 16 zu kommen, wenn Mainz mal das nächste Wochenende gewinnen würde, ach so, das wäre ja in Köln wahrscheinlich, oder wie sehe ich das?
Also ich bin gegen Darmstadt.
Gegen Darmstadt, okay. Darmstadt, Mainz, so. In Mainz. Ja? Also spielen gegen Darmstadt, das müssen sie natürlich gewinnen. Dann spielen sie in Mainz. Dann spielen sie gegen Freiburg und gegen Union. Also das war das, Darmstadt-Mainz. Ja, ich meine selbst...
Aber Mainz ist ja nun wirklich richtig aus dem Quark gekommen.
Ja, die sind... Nicht, genau.
Dieser Hendrik, dieser Bo Henriksen war natürlich ein... Bis jetzt zumindest, man muss ja mal vorsichtig sein, ja. Aber passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge zu dem Club.
Ja. Ne? Ja, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es eine wahnsinnig schwierige Situation für den 1. FC Köln ist da unten. Wenn Mainz jetzt am nächsten Wochenende gewinnen sollte, dann wären es noch 4 Spiele. Und trotzdem, selbst wenn Köln gewinnt, 25, 29, sind es immer noch 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Und wenn Bochum oder Wolfsburg noch irgendwie was holen, dann sind es eben immer noch 5 Punkte oder 6 Punkte bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und du hast noch 4 Spiele Zeit. Also möglich ist alles, aber es ist halt eine ganz schwierige Situation. Und Köln, ich habe so viele Spiele gesehen, auch als unser Freund Steffen Baumgart da Trainer war. Und wir haben Spiele gesehen, wo sie wirklich gut waren, wo sie aggressiv waren, wo sie Spiele sogar dominiert haben. Denk mal an Dortmund, war das nicht sogar eines der ersten Spiele der Saison?
Das war eines der ersten, ja. Und was wir auch überhaupt nicht gewürdigt haben hier, das ist irgendwie runtergefallen vom Laster, war dieses Ding gegen Bochum, dieses ganz späte 2-1.
Genau so.
Das war ja eigentlich so ein Signal, aber einfach ist der Abstand ist wahrscheinlich einfach zu groß. Ja. Wenn jetzt die Gap ein bisschen kleiner wäre, dann hätten sie wirklich noch eine Chance. Aber
naja, das Problem, wenn du auf die Tabelle guckst, dann siehst du das Problem. Ich meine, ich habe 4 Siege. Unten Darmstadt 2 und Köln 4 Siege in 29 Spielen. 10 Mal unentschieden, 15 Mal verloren. Aber das Entscheidende ist, dass sie einfach keine Tore erzielen. Sie erzielen die wenigsten Tore, 23 Tore in 29 Spielen. Darmstadt hat 28. Jetzt kann man Union Berlin 25, das ist auch nicht die Welt, aber die kriegen auch nur 45 rein. Also es sind nochmal 6 Tore weniger, die sie reingekriegt haben. Aber die Union steht deswegen auch mit da unten. Also es gibt ja immer 2 Dinge. Entweder bekommst du Tore wie rein wie am Fließband, dann bist du ganz unten,
Meistens stehst du ganz oben, wenn du die ganz oben stehen, haben die wenigsten Gegentore. Aber wenn ich gar keine Tore erziele, die Anzahl der Gegentore vom FC Köln ist eigentlich okay. Das ist ein Mittelfeldplatz. Immer hoch. Der sechste Freiburg hat 52, sogar ein Tor mehr gekriegt. Hoffenheim hat 57, sechs Tore mehr. Heidenheim hat 50, ein Tor weniger. Gladbach hat 56 Tore. Wolfsburg 50. Also 51 Gegentore. Das ist in Ordnung, aber nicht 23 geschossene Tore. Und das ist das Problem, dass sie selbst Spiele, die sie klar dominieren, wo sie riesengroße Torchancen haben, dass ihnen da die Qualität fehlt, diese Überlegenheit und diese Torchancen in Siegtore oder überhaupt in Tore umzumünzen. Das ist halt beim FC Köln das Problem und das ist sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Ja,
ja, Wolfsburg, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich meine, Ralf Hasenhüttl ist jetzt gerade frisch da. Das ist eben, das kannst du natürlich nicht alles von jetzt auf gleich umswitchen und das fällt mir auch ein bisschen schwer, das aus der Entfernung zu beurteilen. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn ich auf die Leute gucke, die sie da so rumlaufen haben, dann müsste man normalerweise denken, das musst du irgendwie hinhauen. Ne? Also
ja, es wird ja vermutlich auch so gerade eben noch hinhauen, aber so ein paar Pünktchen brauchen sie dann vielleicht doch noch. Sonst können sie mal wieder in der Relegation landen auf einmal. Das haben sie ja auch schon mal gegen Holstein, ich das recht
erinnere. Mainz und Wolfsburg sind zwei Punkte auseinander. Es ist einfach so. Mainz hat 26, Bochum 27, Wolfsburg 28, Union 29. Selbst Bremen und Gladbach. Gut, wenn die mal einmal gewinnen, dann wird es schon schwer für die anderen. Also das ist eine unglaubliche Situation da unten und das ist Wahnsinn.
So. Müssen wir vielleicht nochmal kurz logischerweise auch über die zweite Liga sprechen, wo der Weg dann für einige enden wird. Aber zunächst nochmal zum VAR-Einsatz in Gladbach.
VAR-Einsatz in Gladbach, was war da noch?
Endlich mal wieder das Thema VAR.
Okay.
Ich habe es gestern gesehen, es war spektakulär, muss man sagen, weil man, der DFB lernt ja dazu und öffnet sich und hat gestern die Kommunikation zwischen Bart Stübner und seinem VAR in Köln, Robert Hartmann, veröffentlicht.
Okay.
Und hat einfach mal den Ablauf sozusagen auch audiomäßig dokumentiert. Wie ist genau der Ablauf? Was ist alles zu bedenken? Was ist alles zu checken?
Es hat zu lange gedauert, das muss man einfach sagen. Ich würde mir wünschen, das habe ich an anderer Stelle heute auch schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass es mal ein bisschen schneller geht, dass man den Schiedsrichter rausschickt. Es muss ja nicht sein, dass ich jetzt 3-4 Minuten selber gucke und gucke und gucke und gucke und dann sind schon 3-4 Minuten vergangen und dann läuft der Schiedsrichter raus. Das kann ich sehe das.
Aber Moment mal, der muss ja erst seine Arbeit machen, der VAR. Der kann ja nicht sagen, geh mal raus. Der muss ja erst mal
gucken,
was ist eigentlich passiert.
Ja, aber warum kann ich das nicht gemeinsam machen? Ich meine, der Elfmeter, es wird doch sowieso überprüft. Es wird ein Elfmeter gepfiffen. Es wird überprüft. So, warum gehe ich nicht zusammen raus? Vielleicht hätte er das sofort gesehen. Gemeinsam. Warum gehe ich nicht raus? Er sieht die Bilder, die sehen. Und ich glaube, dass ich dadurch diese ganze Geschichte ein bisschen abkürzen kann, weil eben, was weiß ich, 4 oder 6 Augen mehr sehen als 2. Es ist unglücklich, wenn ich das dem VAR überlasse, der guckt und dann wird der trotzdem rausgeschickt, nachdem schon 3 Minuten vergangen sind. Dann geht der raus und stellt fest, Moment mal, es war ja doch anders. Und ich muss auch nicht, selbst wenn ich einen Elfmeter gebe, das hat mich auch ein bisschen gestört, muss ich nicht dem Ball in die Hand geben und sagen, so lächeln mal, der hat den Ball da hingelegt, der geht zurück. In dem Moment hätte ich als Schiri gesagt, Moment mal.
Ne? Das war der einzige Fehler. Passiernummerfehler, das war der Fehler. Er hätte ihn nicht ausführen lassen dürfen.
Naja gut, der hat ja einfach, ich habe das schon gesehen, dass der hat den nicht freigegeben. Der war noch damit beschäftigt.
Ja, aber der muss ein klares Signal geben an den
Schiedsrichter. Ja, deswegen sage ich ja, warum darf der den Ball da hinlegen? Ich sage dem das, ich sage als Schiri, sage ich zum Spieler, wir checken noch die Situation. So, und das sah so aus für alle, für die Spieler, für das Publikum, für alle, die zugeguckt haben. Alles klar,
geht los.
Es geht jetzt los, es gibt 11 Meter. Ich muss doch nicht, wenn ich das noch überprüfe, verstehst du, muss ich doch nicht, das mache ich doch an anderer Stelle auch. Es ist ein Tor gefallen, Gut, jetzt liegt der Ball da hinten, ne? Und es wird abseits gecheckt. Dann legt der Torwart auch nicht den Ball dahin, wo vielleicht abseits sein könnte, sondern der Ball ist dann irgendwo. Also das fand ich ein bisschen unglücklich und man könnte es vielleicht ein bisschen abkürzen. Aber es ist richtig und gut gewesen, dass es, selbst wenn es länger gedauert hat, weil der Torwart war am Ball. Punkt.
Ja.
Und den Pfiff, den Sabitzer gehört hat, das ist wirklich kurios, aber das ist ja immer so. Ja, irgendeiner pfeift, das finden die immer alle lustig irgendwie. Und dann läuft er an und haut das Ding rein. Und da gibt's gar keinen Elfmeter, das ist echt. Süle hat sich darüber beschwert, das geht uns allen auf den Sack. Ja, ich möchte mal wissen, ob es ihm auch auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, wenn er dauernd einen Elfmeter kriegt, der keiner ist. Oder was weiß ich, vom Platz fliegt und es war unberechtigt. Also, altes, anderes Thema.
So, jetzt kommen wir zum traurigen Thema.
Okay.
Geht St. Pauli die Düse, Ewald? Was ist denn da los? Und wir wissen ja, warum das passiert ist, ne? Diesmal hast du sie im Stich gelassen. Du hast sie im Stich gelassen. Bist auf die Alm gefahren.
Ja, ich muss dazu sagen, um 13.30 Uhr fing das Spiel an, bis 14.20 Uhr. 14.30 Uhr bin ich weggefahren. Als ich wegfuhr, stand es 1:0 für den FC St. Pauli. Obwohl es eigentlich...
Unberechtigte Art und Weise, aber egal.
Genauso, obwohl es eigentlich auch 4:1 für Elversberg hätte stehen können. Es war wirklich keine gute Leistung. Aber du würdest jetzt sagen, deine Anwesenheit hat dazu geführt, dass St. Pauli noch geführt hat bis zur Halbzeit. Dann musste ich in ein Auto steigen, die mich abgeholt haben und ich bin darüber gefahren. Und in der Zeit haben sie es dann, das war Wahnsinn. Irgendwann sagte einer zu mir, ich gucke dann extra nicht hin, weil ich da eben nicht rumgeierig auf das Ergebnis gucken will. Dann sagt er, St. Pauli führt zwar...
Also du guckst da nicht, du guckst nicht aufs Handy, dann, wenn du unterwegs bist?
Nein. Wenn ich das Spiel nicht sehe, hänge ich nicht am Handy, um zu gucken, weil da habe ich erst recht schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich da, wenn ich geierig gucke, ne, was machen sie denn jetzt? Auf jeden Fall komme ich da an. Thomas von Hesen war auch mit im Auto und wir waren zusammen da im Stadion und da sagt der Thomas zu mir irgendwann, St. Pauli führt 2:1. Dann habe ich weiter irgendwie so ein bisschen was gegessen, damit ich mich auch stärke. Und auf einmal sagt er, es steht 4:2 für. So wie von Kacke. Und das von einem HSV.
Und dann hast du doch mal aufs
Handy. Das noch mal vom einem HSVer. Von einem HSVer, der auch Arminia war, im Stadion von Arminia Bielefeld, muss ich mir sagen lassen, erst St. Pauli führt 2:1 und wie viele Minuten später sagt er, nee, es steht jetzt 4:2 für Elversberg. Boah. Also, was soll ich dazu sagen? Also, es ist, dass sowas passieren kann, ist völlig klar und es ist schade, weil mit 60 Punkten wären sie jetzt schon mal, sagen wir mal, 5 Spieltage vor Schluss
8 vor dem dritten weg gewesen. Das ist ja dein Lieblingsding. Jetzt machen wir ein bisschen Konjunktiv nochmal wieder.
So. Nein, aber gut. Ich meine, vielleicht ist dieser Druck auch mal ganz gut, aber man muss auch mal ein bisschen dahin schauen, was so dahinter steht. Ich habe letzte Woche schon mal so ein bisschen analysiert, dass ich in der einen oder anderen Situation nicht verstanden habe, warum wo Hartl dann mal gespielt hat. Und jetzt haben sie eigentlich so gespielt, wie sie spielen müssen. Mit Irvine und Hartl vor der Abwehr, mit Metcalf, der wieder da war, und Saad auf der linken Seite mit Johannes Eggestein. Aber ihnen fehlen einige wichtige Spieler. Und man konnte... Cigala ist ein guter, solider Spieler. Hauke Wahl zu ersetzen ist nicht ganz so einfach. Hauke Wahl, Metz und Erik Smith, das ist schon eine gestandene Abteilung da hinten. Und man hat das gesehen, ja. Svigala verliert in der ersten Halbzeit irgendwann mal den Ball, da steht einer alleine vom Torwart. Das war Wahnsinn. Und auch hinterher in den Toren hing er teilweise mit drin. Dann kommt noch was dazu. Ich möchte Lars Ritzka nicht zu nahe treten, aber Treu hat sich zu einem absoluten Top-Stammspieler entwickelt, der die linke Seite...
Ja, der sich übrigens wohl schlimm verletzt
hat. Ja, der sich schlimm verletzt hat. Der war die ganze Zeit nicht da. Dann fängt er an, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe die Szene nicht noch mal angeguckt, ob er einen Tritt bekommen hat, wie auch immer, er hat auf jeden Fall einen Wadenbeinbruch und das ist natürlich eine Treu ist für St. Pauli auf der Position so etwas wie, keine Ahnung, man kann das nicht vergleichen, aber ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Außenbahn, der nachschiebt, der torgefährlich ist, der aggressiv ist, der den Ball gut laufen lassen kann. So, dann haben wir schon mal mit Hauke Wahl, der gelb-rot gesperrt war, mit einer lächerlichen gelb-roten Karte in Karlsruhe, mit Treu, den zweiten wichtigen Stammspieler. So, und warum Afolayan im Moment nicht spielt, erschließt sich mir nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist er wirklich nicht gut drauf, mag ja sein. Aber das war die Mannschaft Afolayan Saad, wo du zwei Leute hast, die unberechenbar sind und schon mal irgendetwas machen. So, jetzt kommt Afolayan entweder gar nicht rein oder er kommt für Saad rein. Sodass du immer nur einen hast, der mal den Unterschied machen kann. Dadurch bist du zu ausrechenbar. Also ich glaube, dass St. Pauli natürlich jetzt alles geben muss, um diesen
Der war ja verletzt, ne?
Das war jetzt
ja noch eine Nachwirkung der Verletzung.
Ja, aber das ist ja schon, ein paar Wochen her, ne? Das ist schon ein paar.
Das hat zweimal eingewechselt.
Naja, das ist schon ein paar Wochen her, glaube ich. Aber gut, ist ja auch nur meine Analyse, warum sie jetzt nicht, sagen wir mal, die gleiche Durchschlagskraft haben wie vorher, weil das eben zwei wichtige Bausteine sind. Und vorher haben immer mal Leute gefehlt und dadurch hat sich eben auch etwas verändert. Aber gut.
Und das ist einfach nicht von der Hand zu weisen, das ist auch keine Phrase. Jetzt geht's drum.
Ne? Ja.
Jetzt geht's einfach drum. Letzten fünf Spiele.
Absolut. Absolut.
Jetzt wird sich zeigen, ob sie es hinbiegen. Hannover auswärts, Rostock zu Hause, Hamburger Sportverein auswärts, Osnabrück zu Hause und dann nach Wiesbaden.
Ja, und der Kampf.
Platz 4 ist eigentlich nicht mehr drin. Das ist eigentlich kaum möglich, aber. Natürlich wäre nach der Saison Relegation schon eher so.
Ja, das wäre, dann wärst du auf dem, dann hast du das Momentum nicht auf deiner Seite, sagen wir mal. Ne?
Besser
das nicht. Hatten wir schon mal bei Kiel oder wie war das? Die ganze Zeit oben stehen und auf einmal sind sie Dritter und fallen aus allen Wolken. Aber der Kampf um den Klassenerhalt, das ist natürlich ein Knaller. Also Osnabrück, glaube ich, die haben keine Chance mehr, aus meiner Sicht. Aber wenn ich dann sehe, Kaiserslautern, Rostock, Braunschweig, Wiesbaden, Magdeburg hätte sich jetzt fast retten können. Selbst Schalke mit einem Dreier sind auch nur 4 Punkte vom Relegationsplatz weg. Also und Kaiserslautern, das täte richtig weh, so einen Verein. Aber ist ja egal, ob das Kaiserslautern, wir haben von den Traditionsvereinen gesprochen, Kaiserslautern.
Die Nummer hatten wir ja schon mal, ne? Kaiserslautern, Pokalsieg und Abstieg. Das war nur eine Klasse höher.
Tatsächlich, stimmt. Naja, aber wie gesagt, Kaiserslautern, Rostock, Braunschweig, das sind die Vereine. Ein Wahnsinn. Ne? Und Wien, Wiesbaden, die standen zwischenzeitlich mal richtig gut da. Und jetzt wackeln sie. Aber richtig. Ne? Also das ist ja punktgleich. Und das
die alle greifen jetzt ja noch ein. Also die zweite Liga wird super spannend. Ja. Also müssen wir über den HSV reden eigentlich? Nein.
Naja, also ich will es jetzt mal so sagen, das war schon beeindruckend, diese Aufholjagd in Unterzahl 2-2 zu machen und dann zwei, dreimal Latte.
Glatzel hat fast noch das 3-2 gemacht.
Latte, Pfosten, was weiß ich. Ich habe ja eben die Zusammenfassung gesehen, die Kurzberichte. Da hätten die ja am Ende nicht nur 2 Tore, sondern hätten 5 Tore schießen können. Ja, aber das war beeindruckend. Aber ich muss ehrlich sagen, da eine rote Karte zu ziehen, bei der Situation von Ramos, das erschließt sich mir nicht. Das ist für mich wenn ich einen Elfmeter gebe, wunderbar, dann gebe ich den Elfmeter und gut. Ne, ist es nicht?
Ja, das geht ja nicht.
Was?
Das ist ja die Regel.
Was ist die Regel?
Er ist die Verhinderung einer klaren Torchance und er hat nicht versucht, irgendwie zum Ball zu kommen in einer fußballtypischen Art und Weise. Also ist die Regel rot.
Ah ja,
also,
und warum kriegt der Torwart dann keinen Rot, wenn es Elfmeter gibt?
Welcher Torwart?
Ja, ein Torwart.
Ein Torwart kriegt auch Rot.
Nur wenn es keine Elfmeter gibt. Bei Elfmeter.
Quatsch. Wenn er versucht zu grätschen, zum Ball zu grätschen, dann kriegt er nicht rot. Aber wenn der Torwart jetzt ausgespielt wird und er reißt den Stürmer um in der Aktion, kriegt er immer noch rot. Du meinst jetzt Doppelbestrafung willst du nicht halt sehen.
Ja.
Das Thema ist uralt, aber,
naja.
Das ist einfach Regel.
Ja, aber ich habe
die Frage.
Das war
ist,
für mich auch nicht so eine klare Angelegenheit.
Das ist ja das nächste Ding. Dann darfst du halt gar nicht pfeifen.
Ja.
Auf der anderen Seite musst du sagen, es ist jetzt auch nicht gerade clever gemacht von Ramos. Ja, mir reicht's. Nur der HSV.
Genau. Also.
Die haben nächste Woche Kiel. Na dann. Kann HSV ja St. Pauli Schützenhilfe leisten, bevor es dann irgendwann zum Derby kommt.
Das siehst du falsch, Michael. Man kann niemandem Schützenhilfe leisten.
Nein.
Warum nicht? Weil man nur selbst Punkte holen kann. Egal wie Hamburg oder Holstein Kiel am nächsten Wochenende spielt, dadurch bekommt St. Pauli nicht einen Punkt dazu. Richtig?
Also das willst du mich jetzt verkacken?
Nein, das ist...
Also wenn HSV jetzt Kiel schlägt...
Ja, was ist dann?
Dann tun sie aber dem FC St. Pauli einen Gefallen, sollten die zeitgleich gewinnen. Das wäre natürlich eine Unvoraussetzung für eine gewisse Schützenhilfe.
Ja, das war ein Nebensatz, den du schnell noch eingebaut hast, um die Fehleinschätzung vorher zu korrigieren. Das wollte ich damit sagen. Wenn der HSV gegen Holstein Kiel gewinnt, dann haben sie 52 Punkte, so wie Düsseldorf jetzt. Und wenn St. Pauli nicht gewinnt, dann sind sie plötzlich nur noch 5 Punkte vor dem HSV. Aber wieso tun sie ihnen dann einen Gefallen? Man kann sich nur selbst einen Gefallen tun. Und jeder muss auf...
Das steht oben
so
drüber, dass
aus.
Du dir erstmal selbst einen Gefallen tun musst. Aber wenn du dir selbst einen Gefallen tust, dann kannst du auch noch möglicherweise zusätzlich Schützenhilfe
in Anspruch sehr gut, nehmen. Michael. Genau so ist das.
Und damit können wir in diese Woche starten.
Genau so. Das war jetzt ein gutes Schlusswort. Nur wenn du deine Hausaufgaben machst, in der Regel ist es auch so. Nur dann bekommst du dann auch noch mal irgendwas geschenkt. Denn das ist, es ist auch kein Geschenk, wenn du verlierst und ein anderer verliert auch. Das macht keinen Sinn. Also, gucken wir mal. Wird eine ganz spannende Schlussphase. Und ja.
Also, du hast zu tun, ne? Champions League, Euroleague. Bundesliga, zweite Liga.
Boah.
Kauf dir ein neues Notizbuch und dann hören wir uns wieder.
Ja, die, also wir haben ja morgen geht's ja schon wieder los. Das mit Bayern München, das tut mir weh, muss ich sagen. Also wenn das sich wirklich bestätigen sollte, dann könnte es sogar dazu kommen, dass Bayern München ohne Gnabry, der sowieso verletzt ist, ohne Coman, der auch verletzt ist, und vielleicht sogar auch ohne Sané auftauchen. Und dann frage ich mich, wer soll denn noch außen spielen? Also Tell kann es noch machen.
Zum Beispiel.
Tell.
Sané wird spielen, da bin ich sicher. Aber gut.
Ja, aber dann kannst du Musiala irgendwie so halb links stellen und Müller hinter die Spitze.
Ja, wir müssen jetzt nicht anfangen zu heulen. Die können auch ein paar ganz gute Jungs aufstellen.
Ja, aber das ist schon, die Mannschaft, die sie in Arsenal auf dem Platz stehen hatten, das war schon toll. Ich vielleicht noch mal im Nachklapp habe ich so, als ich das hier so gesehen habe, habe ich so gedacht, warum wechselt er nicht Gnabry aus? Das war jetzt so Trainer auf dem Sofa. Das war diese Situation, wo ich denke, Sané ist zu dem Zeitpunkt der beste Spieler auf dem Platz. Und den wechselt er aus, dann sagt der Reporter im Vorbeigehen, sagt Sané zu Tuchel zu früh. Wahrscheinlich hat er da ein Richtmikrofon dabei gehabt.
Da steht immer ein Mikrofon.
Ja, ist er in Ordnung. Also ich sag mal so, in dem Moment konntest du sehen, wie das Spiel von Bayern nicht mehr da war. Und ich habe hier gesessen und habe gesagt, wieso nimmt er denn den Sané raus? Warum nicht den Gnabry? Der Gnabry war monatelang verletzt. So, und was passiert 5 Minuten später? Gnabry verletzt sich. Ach, ohne Gegnereinwirkung. Ja, ich meine, es tut mir leid, Michael. Ich kann ja nicht.
Wieso hören die denn alle nicht auf dich?
Ja, weil ich in dem Moment keinen Einfluss habe darauf. Aber
du musst mehr Handys haben, dass du das ein oder andere noch.
Nein, aber
einfach.
Kurz nein, jetzt mal schlag's beiseite, Michael. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, warum wechselt er nicht Gnabry aus? Der hat ein gutes Spiel gemacht, ist lange unterwegs gewesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Sané wird ausgewechselt und ich habe so gedacht, das wäre ein Fehler gewesen, aber im nächsten Spiel spielt er nicht, weil er, wenn ich das richtig gesehen habe, dann trotzdem angeschlagen war. Ne? Also jetzt gegen.
Die werden das auch wissen, vermutlich, wie die Ampel gerade aussieht. Also der wird den Sané ja nicht aus Jux und Dollerei rausgenommen haben, so wie du es ja schon vermutet hast, sondern da war schon von vornherein klar, da liegt was vor und irgendwann müssen wir den mal runternehmen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber es ist so, wie es ist, warum auch immer. Ich meine, die Läufe, die der Sané da macht, das ist Wahnsinn, aber er war wirklich zu dem Zeitpunkt der beste Mann und dann kippte das Spiel. Und du konntest direkt sehen, wie Arsenal bringt die anderen Leute rein und auf einmal stellst du fest, dass die näher rankommen. Das war sehr schade. Aber gut, schauen wir mal, was passiert. Dortmund hat eine schwere Aufgabe gegen Atletico Madrid. Die müssen in erster Linie gucken, dass sie den Diego Simeone mit vereinten Kräften davon abhalten.
Aber weißt du, was ich gedacht habe? Der Kiel hat Glück gehabt, dass der Burgos nicht mehr da ist. Und der ist ja schon lange nicht mehr der Assi von Simeone.
Der hätte ihm eine gegeben. Der hätte ihm eine.
Der hätte ihn zerdrückt. Der wäre mit seinen 140 Kilo gekommen und hätte ihn von hinten so einen Schwitzkasten genommen.
Also wir sind mal gespannt, was diese Woche passiert. Dortmund, Bayern und auch Leverkusen in West Ham. Das wird eine ganz heiße Woche. Schauen wir mal weiter.
Und wir melden uns wieder.
Bis dahin, Leute. Alles Gute.
Tschüss.
Ne? Ciao.